Hallo und herzlich willkommen zu Adelfers. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Episode werden wir einen Blick auf eine Schöne aus der Antike werfen, der Venus von Milo. Bilder zu diesem Podcast findet ihr wie immer auf meiner Instagram-Seite Podcast Adelfers. Wer die Olympiade aufmerksam verfolgt hat, dem wird die farbenfrohe Installation des Künstlers Laurent Perbos auf den Stufen des Palais Bourbon in Paris am Ufer der Seine nicht entgangen sein. Während das Original schräg gegenüber im Louvre verzaubert, zieren nun 6 Kopien der Schönen die Stufen des Palais Bourbon, dem Sitz der französischen Nationalversammlung. Sie kommen in Regenbogenfarben bunt und fröhlich daher und sollen laut des Künstlers Aussage die Gleichberechtigung und den Kampf gegen Diskriminierung symbolisieren. Zudem soll eine antike griechische Skulptur in sportlicher Aktion die Wiege der antiken Olympischen Spiele mit der diesjährigen Gastgeberschaft der modernen Spiele in Paris verbinden. Genannt hat Perbos seine Installation Le Beauté et le Geste, Schönheit und Geste, und benennt somit die 2 wichtigsten Merkmale, warum die Venus von Milo zu den größten Kunstschätzen der Geschichte gehört. Um es auf den Punkt zu bringen, sie ist schön und ihre Geste, sprich ihr Bewegungsmotiv, ist bis heute unerschlossen. Seit über 200 Jahren versuchen Kunsthistoriker und Archäologen nun schon zu ergründen, was die fehlenden Arme und Hände der Venus wohl für eine Handlung ausgeübt haben. Doch bisher trägt sie ihr Geheimnis weiter fort. Diesen Fakt macht der Künstler Laurent Perbos sich zunutze und ergänzt die Venus von Milo nun mit einem Augenzwinkern in Originalgröße von 2,2 Metern in 6 sportlichen 9 Varianten. Doch springen wir noch einmal über die Seine zum Original, der Venus von Milo, die neben der Mona Lisa weiterhin im Louvre der größte Publikumsmagnet ist. Was macht sie so faszinierend, dass jährlich Millionen von Besucher in den Louvre strömen, um sie zu sehen? Mit ihren 2,2 Meter gibt die überlebensgroße weiße Figur eine höchst imposante und dabei sehr ästhetische Erscheinung ab, die von außerordentlichen kunsthandwerklichen Fähigkeiten zeugt. Und aufgrund ihrer 2000 Jahre währenden Geschichte strahlt sie eine geheimnisvolle Aura aus. Ja, aber dies trifft im Louvre auf einige andere Kunstwerke ebenfalls zu. Paradoxerweise beruht die Popularität der Venus von Milo daher in großen Teilen auf all dem, was man nicht sehen kann. Bereits im Namen der Statue verbirgt sich eine kleine Ungereimtheit. Sie wurde auf der griechischen Kykladeninsel Melos gefunden, sodass sie, folgt man der griechischen Mythologie, eigentlich Aphrodite hätte heißen müssen. Dennoch hat sich Venus von Milo und nicht Aphrodite von Melos durchgesetzt. Ohnehin existieren nur wenige handfeste Fakten zu der Statue, das wiederum viel Raum für Spekulation und Legendenbildung lässt. Welche davon der Wahrheit entsprechen, lässt sich heutzutage allerdings kaum zweifelsfrei feststellen. Einigkeit scheint zumindest über das Datum zu herrschen, an dem die Geschichte der Venus in der Neuzeit begonnen hat. So soll am 8. April 1820 ein Bauer, sein Name wird meist mit Yorgos Kentrotas angegeben, auf der griechischen Insel Melos in den Ruinen eines Gymnasiums nach Baumaterial gesucht haben. Bei seinen Grabungen stieß er auf die gut erhaltenen Fragmente der griechischen Statue. Dabei wurde er von einem französisch archäologieinteressierten Marinesoldaten namens Olivier Vautier beobachtet. Er bat den Bauern, weiterzugraben und informierte seinen Konsul über den Fund. Da Melos damals unter osmanischer Herrschaft stand, wurden nun mit den Türken zäh verhandelt. Schließlich erwarb man die Fundstücke zu einem Preis, der heute etwa einem SUV entspricht, für Ludwig den 18. Er ließ die Figur restaurieren und übergab sie dem Louvre, wo sie sich seit 1821 befindet. Durch die sofort einsetzende Propagandabemühung der französischen Behörden erlangte die antike Schönheit schnell weltweiten Ruhm. 1815 hatte Frankreich mit der Venus Medici ein hellenistisches Meisterwerk an die Italiener schmerzlich zurückgeben müssen, nachdem sie von Napoleon Bonaparte gestohlen worden war. In die Lücke im Louvre rückte die Venus von Milo. Da jedoch Schöpfungen aus dem klassizistischen Zeitalter, dem 4. Jahrhundert vor Christus, mehr Anerkennung fanden als Skulpturen aus der hellenistischen Zeit, orteten Kunsthistoriker die Venus von Milo dem berühmten griechischen Bildhauer Praxiteles zu. Um die Fehlinformation zu unterstützen, ließ man ein zur Skulptur gehörendes Plintenfragment mit der eigentlichen Künstlersignatur verschwinden. Dieses Sockelfragment ist allerdings noch in einer Zeichnung, die Jacques-Louis David heimlich für sich anfertigen ließ, erhalten geblieben. Auf der Zeichnung ist gut zu sehen, wie perfekt das Fragment mit Inschrift rechts unten an die restlich erhaltene Plinte passte. Die Inschrift besagt, dass ein Künstler namens Alessandros, Sohn des Menides, aus Antiochia am Mäander die Statue gemacht hat. Er kam aus einer hellenistischen Künstlerschule, viel mehr weiß man leider nicht über ihn. Nach dieser Plinte ist die Venus von Milo daher kein Werk der Klassik, sondern des Hellenismus und zeitlich zwischen 130 bis 100 vor Christus einzuordnen, welches sich auch in der Machart zeigt. Hatte ein Praxiteles noch den Kontrapost mit Stand und Spielbein in die Kunst gebracht, so entwickelten die Künstler des Hellenismus diese lebensnahe Komposition weiterhin zu einem dynamischen Bewegungsmotiv. Die Venus von Milo symbolisiert das damalige Schönheitsideal mit eher kleinen Brüsten und einem wohlgeformten Becken. Gerade gleitet ihr das Gewand weg. Oberkörper und Hüften sind schon nackt. Eine S-Kurve durchzieht die ganze Figur. Läuft man um die Skulptur herum, wird die markante, besondere Silhouette aber erst richtig sichtbar. Ihre besonders präsente Erscheinung ergibt sich aus dieser angedeuteten Bewegung heraus, diesem Twist, den der Künstler der Figur verliehen hat. Er hat dabei den klassischen Kontrapost in eine spiralförmige, aktivere Position weiterentwickelt. Ihr linkes Knie ist angehoben und leicht nach innen gedreht. Die Hüfte macht dazu eine Gegenbewegung. Besonders in der Bauchmuskulatur ist die Aktion nachzuvollziehen. Zeigt die rechte Hüfte leicht zurück, so kommt die rechte Schulter leicht nach vorne. Die linke Schulter weicht dementsprechend leicht zurück. Die Blickrichtung des gehobenen Kopfes schließlich verweist nach vorne rechts und führt den Schwung sozusagen wieder aus der Figur heraus zu uns. Gerade diese fein abgestimmte dynamische Darstellungsweise macht die Venus von Milo zu einem Paradebeispiel der hellenistischen Kunst. Aber wen soll sie nun eigentlich darstellen? Letztendlich herrscht sogar Unklarheit darüber, ob es sich bei der abgebildeten Figur tatsächlich um Venus bzw. Aphrodite handelt. Auch die Jagdgöttin Artemis, die Nymphe Aphrodite oder die Siegesgöttin Victoria werden hin und wieder als mögliche Charaktere genannt. Den meisten Raum für Spekulationen bieten aber natürlich die fehlenden Arme und Hände. Einige Beschreibungen behaupten, sie seien beim Transport der Figur von Griechenland nach Frankreich verloren gegangen. Dem widerspricht, dass die erste Zeichnung der Auffindung und die Beschreibung Vautiers keine Arme zeigen. Doch viel wichtiger ist die Frage, wie haben sie ursprünglich ausgesehen? Darüber, was die Venus in ihren Händen gehalten haben könnte, gibt es verschiedene Vermutungen. Manche gehen davon aus, dass sie ein Schild ihres geliebten Ares getragen hat. Das würde meiner Meinung nach aber nur Sinn ergeben, wenn sie sich in diesem auch spiegeln würde. Ihre Blickrichtung geht aber darüber hinaus. Versonnen scheint sie, ihre Augen auf uns gerichtet zu haben. Daher schließe ich mich eher dem großen Archäologen Furtwängler an, der Aphrodite mit einem Apfel als Siegessymbol 1893 rekonstruierte. Dass der mit ihr zusammengefundene und in den Louvre gelangte linke Oberarm und die Hand mit einem Apfel zu ihr gehörten, betrachtet er als gesicherte Tatsache, was allerdings von vielen anderen Experten wiederum angezweifelt wird. In diese Diskussion hier einzusteigen würde viel zu weit führen. Fakt ist nur, dass es mehr Vergleichsbeispiele einer Aphrodite mit Siegesapfel als Aphroditen mit Schild gibt. Und da das originale Sockelfragment eine quadratische Aussparung zeigt, in der irgendeine Stele befestigt gewesen sein muss, scheint mir die Ergänzung mit Stele und darauf ruhendem Arm mit präsentierten Siegesapfel in der Hand als sehr plausibel. Was den rechten Arm anbetrifft, würde ich Furtwängler allerdings widersprechen und dort statt der das herunterrutschende Gewand haltenden rechten Hand eine Rekonstruktion à la Venus de Medici vorschlagen, die ihre rechte Hand aus Scham vor ihre linke Brust hält. So wäre der Kontrapost, also die sich durch die ganze Figur hindurchziehende Gegenbewegung, auch in den Armen und der Haltung der Hände fortgeführt. Der rechte Arm dreht sich nach innen und oben zur Brust hin, der linke Arm öffnet sich mit der Hand ausladend nach vorne hin. Das ergibt ein harmonisches Ganzes. Für diese Rekonstruktion spricht zudem, dass die linke Brust eine etwa rechteckige Fehlstelle aufweist, die als Ansatzstelle der rechten Hand gedient haben könnte. Bleibt noch zu klären, warum der Apfel als Siegessymbol gelten soll. Der Apfel steht für den Zankapfel, den goldenen Apfel der Zwietracht, den die Göttin Iris, römisch Discordia genannt, mit dem Hinweis für die schönste zwischen die Göttinnen warf. Paris entschied, dass dieser Apfel nur Aphrodite gebühren konnte, weil diese ihm im Gegenzug die Liebe von Helena, der schönsten der irdischen Frauen, versprach. Wir haben also eine Szene des Triumphes vor uns. Aphrodite präsentiert uns gerade ihren Siegespreis, den Apfel, der sie als schönste von allen hervorhebt. Stolz und herausfordernd guckt sie uns an, als ob sie nochmal beinahe ironisch ganz wie in Grimms Märchen nachhakend fragend will. Und? Wer ist nun die Schönste im ganzen Land? Und wie ein gutes Märchen sorgt das mysteriöse und ungeklärte Flair heute dafür, dass die Fantasie des Publikums immer wieder neu angeregt wird und das Interesse an der antiken Schönheit nie abebbt und auch anscheinend die Fantasie Laurent Perbos angeregt hat, um den Bogen noch einmal in die Jetztzeit zu spannen. In Laurent Perbos Werk hält jede Venus spezifische Sportgeräte in den Händen. Die Figuren repräsentieren historische Sportarten, Mannschaftssportarten und Einzelsportarten. So hält die violette Venus einen Tennisschläger, die gelbe trägt ein Surfbrett unter dem Arm, die blaue ist fast mitten in einem Basketballspiel abgebildet. Sie mag auch die einzige sein, bei der man bei der Größe von 2,2 Meter nicht unbedingt von überlebensgroß reden muss. Die grüne hat leuchtend rote Boxhandschuhe und die rote ist beim Speerwerfen dargestellt. Die leuchtenden Farben der Statuen betonen, wie eben schon erwähnt, Gleichberechtigung, die Unterstützung von Vielfalt und den Kampf gegen Diskriminierung. Insbesondere tut dies die orangefarbene Venus. Sie hält mit der linken Hand einen Sportbogen. Ihr rechter Arm ist im abgebrochenen Zustand der originalen Venus von Milo und wurde vom Künstler nicht ergänzt. Sie repräsentiert so auf einzigartige Weise eine paraolympische Disziplin, nämlich das Parabogenschießen. Aber Moment mal, wie soll sie ohne den rechten Arm den Bogen schießen? Habe ich mir beim Anblick der orangen Statue gedacht. Doch tatsächlich gibt es Bogenschützen, die das Unmögliche möglich machen und sogar ganz ohne Arme an den Paralympics teilnehmen. So zum Beispiel die 17-jährige Inderin Sheetal Devi. Dabei halten die Schützen den Bogen mit den Füßen und schießen mit der Schulter. Unglaublich, zu was Menschen fähig sind. Und sehr schön, dass Laurent Perbos mit seinem Kunstwerk die Paralympics, die heute am 28.08. beginnen, auf gleiche Ebene stellt wie die herkömmlichen Sportarten. Mit einem Alles bzw. Vieles ist möglich, wenn man nur will, möchte ich diesen kleinen Ausflug nach Paris schließen. Wer Lust auf mehr zur Thematik Kunst und Olympia bekommen hat, dem sei die Episode 10 vom Kunstpodcast Adelfers empfohlen, die sich mit der Olympia von Edouard Manet beschäftigt. Freue mich über Kommentare und eine wachsende Anzahl von Abonnenten. Salut und bis zum nächsten Mal, eure Katharina.